Na, vielen Dank fürs Mitmachen.
Da wird diese schöne alte Kirche hier zum Klingen gebracht, ne? Meine Kinder würden sagen, das rockt. Also, im 16. Jahrhundert war das, da haben die Spanier, sind die mit ihren Schiffen gelandet an der Ostküste Mexikos. Der Kommandeur hieß Cortes. Nachdem die gelandet waren und alles abgeladen hatten, gab Cortes den Befehl, alle eigenen Schiffe verbrennen, versenken. Was war der Grund? Der Grund war, er wollte motivieren, entweder die Soldaten kämpfen bis zum Sieg oder sie kommen um, Rückzug ausgeschlossen. Das war seine Idee. Und wenn man das liest, muss man feststellen, in der Regel lieben wir das ja im Leben nicht so. Dass wir keine anderen Möglichkeiten haben, möglichst viele Optionen wollen wir im Leben offen halten, wir legen uns nicht gerne fest, es könnte sich ja immer noch was Besseres bieten. Nun hat man aber inzwischen herausgefunden, dass diese Lebensweise, es könnte sich noch was Besseres bieten, möglichst viele Türen offen halten, dass diese Lebensweise ganz, ganz viel Lebenskraft kostet. Jede Option, die wir uns offen halten, zieht Energie ab, verbraucht wertvolle Denk- und auch Lebenszeit. Wir wollen auf möglichst vielen Hochzeiten tanzen, wir wollen eben Türen offen halten und das kostet Kraft. Im Leben musst du aber lernen, Türen zu schließen, Schiffe zu versenken, eben Entscheidungen zu fällen. Besonders nötig ist es bei der wichtigsten Entscheidung des Lebens, nämlich was hat Vorrang, was ist die Nummer eins, wonach richte ich mein Leben aus? Und weil diese Entscheidung lebenswichtig ist, deshalb lässt Gott am Anfang der Gebote ausrichten, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also sie sollen alle versenkt werden. Keine anderen Götter neben mir. Und wer sich darauf einlässt, der spart nicht nur Lebensenergie, sondern der hat auch Zukunft und er wird am Schluss seines Lebens nicht versenkt. Wir haben ja eine Ahnung davon, dass in unserem Leben das so ist, bei allem, was wir tun und lassen, wissen wir doch, dass das alles irgendwie Auswirkungen hat und Konsequenzen nach sich zieht. Wenn ich es lasse, dass ich meine Steuern bezahle, die der Staat von mir fordert, dann hat das Konsequenzen. Oder wenn jemand die Prüfungen nicht schafft im Studium, dann hat das immer Konsequenzen. So ist das mit allem, was wir im Leben tun und lassen, wir merken, das zieht alles immer wieder Konsequenzen hinterher. Und dann frage ich mich, wie kommen wir dann auf die Idee, dass Gott einer ist, der nicht konsequent ist? Dieser Schlager, vielleicht habt ihr den auch schon gehört, wir kommen alle in den Himmel, das ist aus Sicht der Bibel ein Irrtum. Das ist diese Idee dahinter, dass Gott einer ist, der nicht konsequent ist. Das ist der auf der Wolke 7 sitzt, mit den Beinen baumelt und zu allem, was wir Menschen tun, lächelt und alle Augen, die er hat, zudrückt. Dieter Bohlen wurde von Johannes B. Kerner einmal gefragt, ob er in den Himmel kommt. Und Dieter hat geantwortet, 100%, wenn ich da nicht reinkomme, dann hat der keine Ahnung. Und da hat er nicht Johannes B. Kerner gemeint, sondern Gott. Dann hat der keine Ahnung. Das jüngste Gericht ist ja wieder modern geworden und Dieter Bohlen, der mischt da ja kräftig eigentlich mit. Er gehört ja zu diesen schrägen Gestalten, die heute in den Medien jüngstes Gericht spielen. Casting Show nennt man sowas. Geschäftstüchtige Egomanen rufen eine Jury zusammen, spielen göttliche Instanz und frei nach dem Werbeslogan unterm Strich, da zähle ich, da werden die Teilnehmer geprüft, sie dürfen vorsingen oder irgendwelche Späßchen machen, die Kandidaten, die bekommen feuchte Hände oder Weinkrämpfe, zittrige Knie und sie erwarten dann irgendwann auf das letztgültige Urteil. Himmel oder Hölle? Und die himmlischen Freuden, die sind dann aber meistens eine Luftnummer, hat man davon gehört, hat sich jedenfalls rumgesprochen. Auch wenn das jenseitige Gericht in den Medien zu einem diesseitigen Geschäftsidee verkommen ist, heißt das noch lange nicht, dass am Ende der Weltgeschichte das Gericht Gottes einfach so ausfallen könnte. Manche, die sagen dann, also weißt du was, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und dass so die Kameras auf uns gerichtet sind, wie so die Polizei überall die Kameras hat und dass der dann wie so ein Polizeigott im Himmel sitzt. Solche Diskussionen gibt es ja dann. Ich frage dann mal, warum denn nicht? Bei den vielen Demonstrationen, die es jetzt so gibt, da hat es in Sachsen einen Übergriff gegeben von einem Polizisten auf einen Demonstranten. Und das ging dann durch die Medien, das wurde hochgekocht. Und viele haben dann ihre Meinung dazu gesagt, das wurde nämlich auch gefilmt. Und da kam ein Dozent an der Polizeischule zu Wort und er hat diesen Film gesehen und hat dann gesagt, für uns Polizisten ist es gut, wenn wir uns denken, dass in jedem Augenblick unseres Einsatzes mehrere Kameras auf uns gerichtet sind. Er sagt, und wenn wir uns das vorstellen und dann danach handeln, dann arbeiten wir professionell und nach demokratischen Maßstäben. Wenn mehrere Kameras auf uns gerichtet sind, das müssen wir uns vorstellen als Polizisten. So dieser Polizeilehrer, der Polizisten ausbildet. Ich habe mir dann gedacht, das ist nicht nur für Polizisten gut, das ist auch für Demonstranten gut, wenn sie sich das mal vorstellen, dass mehrere Kameras auf sie gerichtet sind. Das ist für uns alle Menschen gut, dass wir uns das mal vorstellen, dass mehrere Kameras auf uns gerichtet sind. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, wenn die Menschen, besonders auch in unserem Land, damit rechnen, dass die Kameras auf sie gerichtet sind und dass es ein Gericht Gottes geben wird, würden wir anders miteinander umgehen. Ist der festen Überzeugung. In der Wirtschaft könnte man sich darauf verlassen, wenn man einen Vertrag mit einer anderen Firma schließt, dass das auch eingehalten wird und wenn man die Leistung erbracht hat, dass es auch bezahlt wird. Weil man ganz genau weiß, ich muss mich dafür mal verantworten, wenn ich mich nicht an den Vertrag halte. Auch in den Kirchen, da würde man sich ganz genau überlegen, was man von den Kanzeln runtertropfen lässt und was nicht. Ich will das gleich mal sagen, Gott lässt vieles zu, er erträgt vieles, aber eins lässt er niemals zu, dass sein Wort ruiniert wird. Und das wird auf vielen Kanzeln in unserem Land leider gemacht. Und mancher würde sich ganz genau überlegen, wenn er davon ausgeht, auch mancher Pfarrer, dass es das Gericht Gottes gibt und dass wir Prediger uns eines Tages vor Gott verantworten müssen, was wir gepredigt haben. Unsere eigenen Ideen oder das, was wirklich in der Heiligen Schrift steht. Und auch in den Familien würden wir anders umgehen. Eltern mit ihren Kindern und Kinder mit ihren Eltern, weil wir ganz genau wissen, wir werden von dem Schöpfer gefragt, was hast du mit deinen Kindern gemacht? Wir werden vom Schöpfer gefragt, wie bist du mit deinen Eltern umgegangen? Und im persönlichen Leben, in unseren Gedanken, in unseren Gewohnheiten, da würden wir auch wahrscheinlich an vielen Stellen viel öfter und schneller zum Widerstand übergehen, wenn wir wüssten, ich stehe mal vor Gott. Der Psychotherapeut Manfred Lütz, der schrieb mal sinngemäß, manche Prediger stellen Gott so vor, wie ein Rentner seinen großen alten und zahnlosen Hund vorstellt. Keine Angst, der tut ihnen nichts. Das Gegenteil ist aber der Fall. Gott kann uns auch was tun. Damit aber am Ende niemand in die Röhre schauen muss, hat Jesus dafür gesorgt, dass Hochbegabte und weniger Begabte, dass alle Menschen himmlische Freuden in Aussicht haben. Nicht wegen genialer humanistischer Leistung, sondern weil Jesus die Jury in Person ist. Und wer sich hier im Leben mit ihm bekannt gemacht hat, also sich zu ihm bekennt, den kennt Jesus dann auch am Eingangstor zum Himmel. Und deshalb rede ich persönlich so gerne von Jesus. Und Jesus hat immer wieder davon gesprochen, dass der Mensch in den Himmel kommen soll und er hat vor der Hölle gewarnt. Und Jesus hat dazu ein Beispiel erzählt, da hat ein Mann sich den Himmel verspielt. Ein reicher Mann, der konnte sich sehr viel leisten, wo andere nicht mal davon träumten, der hatte eigentlich schon den Himmel auf Erden, sagten die Leute. Er ließ es sich einfach gut gehen, er konnte sein Leben genießen und da muss man ja mal sagen, da hat Gott überhaupt nichts dagegen. Die Bibel, da kannst du lesen, wenn Gott einen Menschen reich und wohlhabend werden lässt und ihm erlaubt, seinen Teil davon zu genießen, dann soll er dankbar sein und sich über den Ertrag seiner Mühe freuen, denn das ist ein Geschenk von Gott. Also wenn es dir in deiner Firma gut geht, du beruflich gut vorankommst, dann musst du nicht einen Kopf einziehen und denken, oh, jetzt muss ich aber ein schlechtes Gewissen haben. Nein, du kannst auf die Knie gehen und deinem Herrn danken und Gott danken, dass er die Umstände so geschaffen hat und dir die Begabungen gegeben hat, dass du so erfolgreich bist. Nun gibt es natürlich, ich meine, die Bibel ist die Erfinderin der Selbstkritik und auch in der Kirche muss man manchmal ein bisschen Selbstkritik üben. In kirchlichen Kreisen, da gibt es sowas wie Sozialromantiker, die reden so nach dem Motto, Jesus ist nur für die Armen und für die Entrechteten gekommen. Aber das war nie sein Thema. Das Thema von Jesus war, Gott will alle. Er war bei den Armen, bei den Kranken und Entrechteten, genauso wie bei denen, die finanziell gut drauf waren und die das Leben voll im Griff hatten. Das war sein Thema. Und von diesem reichen Mann hier, der ist uns nun nicht viel bekannt, aber was hier steht, ist bezeichnend für ihn. Es war aber ein reicher Mann. Wenn jemand eine Todesanzeige für einen Verwandten oder jemand in der Firma verfassen muss, dann muss man ja möglichst in einem kurzen Satz das Charakteristische dieses Menschen herausarbeiten. Da steht manchmal dort, er war ein sozial engagierter Mitarbeiter, oder es steht manchmal dort, sie war eine treu sorgende Mutter. Manchmal steht auch Quatsch dort, da steht dort nur Arbeit war sein Leben. Da frage ich mich dann immer, ob die ein Pferd beerdigt haben. Über diesen Mann hier ist nichts anderes zu sagen. Und das hat sich wahrscheinlich im Gedächtnis der Menschen auch eingebrannt. Er war reich. Weiter nichts. Da ging in seinem Reichtum auf. Und genau vor seiner Haustür, da liegt ein Mann mit dem Namen Lazarus. Das ist nicht der von gestern. Sondern Jesus hatte diese Geschichte erzählt, hat ihm den Namen gegeben. Und dieser arme Lazarus, der lag da wie hingespuckt, mit Geschwüren bedeckt. Er konnte sich selber nicht helfen, jeder konnte die eklige Krankheit sehen. Er hätte müssen versorgt und gepflegt werden. Es kommt aber kein Mitleid und keine Hilfe. Dem Lazarus drehte sich vor Hunger der Magen um, aber er durfte nur die Brotfladen essen, mit dem der Reiche sich die fettigen Finger abgewischt hat und die er als Serviette benutzt hat. Der Reiche ging mehrmals am Tag an Lazarus vorbei. Er musste förmlich über das Elend drüber wegsteigen, aber es kam keine Hilfe. Von dem Reichen kommt keine Hilfe, aber die dreckigen Straßenhunde, die kommen und die lecken seine schmerzenden Wunden. Und hier steht, so erzählt Jesus, und er ertrug sein Elend und hoffte auf Hilfe von Gott. Lazarus heißt übrigens, wenn man diesen Namen übersetzt, Gott hilft. Wisst ihr, der Reiche kapiert nicht, dass Gott mit dem Lazarus nicht nur einen kaputten Menschen ihn vor die Tür gelegt hat, sondern ihm mit dem Lazarus die Möglichkeit gibt, den Willen Gottes in seinem Leben umzusetzen. Gott schafft Gelegenheiten in deinem Leben, dass du das, was sein Wille ist, tun kannst. Würde der Reiche den Willen Gottes tun, würde Lazarus etwas von der Liebe Gottes zu spüren bekommen. Er bekommt aber die Gleichgültigkeit und die Lieblosigkeit des reichen Mannes zu spüren. Und spätestens hier merken wir, Reichtum ist nicht nur dazu da, dass ich ihn genieße. Das auch, aber nicht nur. Sondern in dem Augenblick, wo Gott dich erfolgreich werden lässt, in dem Augenblick, wo er dich reich werden lässt, überträgt er immer im gleichen Atemzug auch Verantwortung. Für deine Familie, für die Gesellschaft, in der du lebst, wenn du Christ bist, für die Kirchengemeinde, für die Mission. Er überträgt Verantwortung. Wichtig ist ja häufig auch, was nicht gesagt wird. Wenn man die Nachrichten hört in der Politik und so, was wird nicht gesagt? Muss man auch mal zur Kenntnis nehmen. Oder in Gesprächen mit Freunden oder Arbeitskollegen. Wichtig ist manchmal auch, was nicht gesagt wird. Auch wenn wir die Bibel lesen, müssen wir auch manchmal uns überlegen, was wird hier denn eigentlich nicht gesagt? Was ja nicht gesagt wird, ist der Name des Reichen. Der wird nicht genannt. Von bedeutenden und reichen Leuten sind in unserer Zeit im Wirtshaus und in der Zeitung und an der Börse die Namen bekannt. Aber hier wird der Name des Reichen nicht genannt. Und ich will es gleich sagen, wir können alle unseren Namen selbst hier einsetzen. Selbst ein Schüler, der von seinen Eltern nicht mal Taschengeld kriegen kann und hier in Deutschland lebt, weil die Eltern sich das nicht leisten können, ihm Taschengeld zu geben, gehört auf diesem Planeten immer noch zu den Reichen auf dieser Welt. Also wir können getrost alle unseren Namen selbst hier einsetzen. Wisst ihr, heute gibt es ja Listen mit den reichsten Menschen der Welt. Wer hat die meisten Milliarden auf seinem Konto? Aber die Armut ist in unserer Welt anonym. Bei Gott, das ist genau umgekehrt. Er verbindet hier in der Geschichte seinen Namen mit den Armen, mit dem, der Hilfe braucht. Und Lazarus, ich sag's nochmal, heißt Gott hilft. Sein Name ist Botschaft. Gott will auch bis heute, und das ist sein Anliegen, in die Armseligkeiten deines Lebens hineinkommen. Er will Schuld vergeben. Er will gar Kraft geben in bescheidenen Situationen, wo wir manchmal nicht wissen, was vorn und hinten ist. Er will auch an die inneren Verletzungen heran und da heilend wirken. Er will helfen. Gott hilft. Das ist sein Programm bis heute. Und die größte Hilfe, die siehst du am Kreuz, wo Jesus gestorben ist. Nämlich da will er uns in den Himmel reinhelfen. Manchmal ist das so, bei Lazarus auch, da bekommt ein Mensch die Erlösung erst aus dem Elend durch den Tod. Der Tod bringt jetzt die Wende in seine Lage. Der Lazarus, so wird hier berichtet, wird von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Nun musst du wissen, der Abraham, das ist der große Glaubensvater der Israeliten. Und die Engel übernehmen sozusagen den Taxidienst für jeden Frommen, der Gott vertraut hat, und bringen den Lazarus nun in den Schoß Abrahams. Und dieser Schoß Abrahams wird als Zustand, ist ein Bild, als Zustand des Glücks beschrieben und Ende allen Leidens. Und nun wird hier erzählt, auch der Reiche stirbt und wird begraben, und von seinem Reichtum bleibt ihm am Schluss nur das Grab. Das Begräbnis ist der letzte Luxus, den er sich leisten kann. Und nun erzählt Jesus hier weiter, als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Also wir merken hier, der Tod kehrt die Verhältnisse um, der Arme erhält einen Ehrenplatz bei der himmlischen Party und der Reiche findet sich in der Hölle wieder. Und da muss man doch mal fragen dürfen, stimmt das denn? Der Arme erhält einen Ehrenplatz und der Reiche in der Hölle, werden denn in der Ewigkeit automatisch die Verhältnisse von hier einfach umgekehrt? Ist das gerecht? Es gibt doch auch arme Leute, die Schweinehunde sind, und es gibt Reiche, die Gutes tun. Ist das die logische Konsequenz, dass die irdischen Verhältnisse im Jenseits einfach umgekehrt werden? Manche meinen, das ist doch eine Geschichte für die Faulen, die miserablen Verhältnisse hier nicht ändern wollen, und dann vertrösten sie sich mit solchen netten Geschichten und vertrösten die Leute, die bescheiden dran sind, mit dem Spruch, im Himmel werdet ihr es mal besser haben. Andere sagen wieder, diese Geschichte, die ist entstanden im Hass derjenigen, die zu kurz gekommen sind in unserer Welt. Wenn das Gericht Gottes kommt, dann wird mein blöder Nachbar Hitler und Stalin in der Hölle schmoren. Solche Gedanken haben die. Aber beides ist falsch. So hat Jesus das nicht gemeint. Der Reiche wird doch nicht wegen seines Reichtums bestraft, sondern für seinen egoistischen und damit gottlosen Lebensstil. Über den Reichen kann man eigentlich nicht viel Böses sagen. Er genoss sein Leben, tat niemandem was zuleide. Und weil heute auch viele sogar humanistisch im Leben unterwegs sind, machen die dann eine ganz merkwürdige unter dem Strich Zähl-Ich-Rechnung auf. Sie sind ehrlich, das muss man ihnen lassen. Sie sagen, in meinem Leben ist manches nicht gut gelaufen, so wie ich mit den Eltern oder mit den Kindern oder mit den Ehepartnern umgegangen bin. Und die Rechnung, die sie aufmachen, die geht dann so: Es gibt Dinge, die waren nicht gut, aber ich habe ja auch gute Sachen gemacht. Gott ist bestimmt gerecht, er wird mich schon in den Himmel reinlassen, wegen der guten Sachen, die ich gemacht habe. So geht die Rechnung. Das wäre aber nicht gerecht. Stell dir mal vor, ein Mensch, der dir besonders nahe steht, vielleicht dein Ehepartner oder dein Kind, wird Opfer eines brutalen Verbrechens und umgebracht. Der Täter wird gefasst, vor Gericht gestellt Und in der Gerichtsverhandlung kommt heraus, dass er schuldig ist und er wird am Schluss vom Richter auch für schuldig befunden, aber freigesprochen. Und die Begründung des Richters heißt, er hat nicht nur diesen Mord begangen, sondern er hat in seinem Leben auch viele andere gute Sachen gemacht. Und die müssen wir berücksichtigen. Und deshalb wird er freigesprochen. Du würdest natürlich zu Recht sagen, dieser Richter ist ungerecht. In der Bibel wird uns gesagt, dass Gott gerecht richtet. Am Ende sorgt er wirklich für Gerechtigkeit. Und deshalb kommt kein einziger Mensch wegen guter Taten am Himmelstor vorbei. Damit du aber dort durchkommst, hat Jesus den Schuldspruch und die Strafe für jeden Menschen stellvertretend am Kreuz auf sich genommen. Und wer von Jesus seine Schuld bezahlen lässt, der wird am Ende vom Gott zu hören bekommen Freispruch. Aber nicht wegen der humanistischen Leistung oder einer besonderen Spende, die wir vielleicht gegeben haben, sondern wegen Jesus, weil wir ihm unser Leben gegeben haben. Und das ist gerecht. Damit du am Ende hörst Freispruch, musst du aber heute Jesus dein Leben anvertrauen. Wer das nicht tut, geht verloren. Und diese Entscheidung ist, wenn du gestorben bist, auch nicht mehr rückgängig zu machen. Jesus macht dir mit dieser Geschichte eindringlich deutlich, es gibt in unserem Leben ein zu spät. Ja, da hörst du schon die Schreihälse und die Schreihälsinnen, die schreien dann Diskriminierung. Das kann doch niemand mehr zumuten. Ja, wisst ihr, warum denn nicht? Also das lateinische Wort discriminare, das bedeutet trennen, absondern, abgrenzen, unterscheiden. Und das wird in unserer Gesellschaft häufig vorgenommen. Zum Beispiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Da werden Leute rausgeschmissen, ganze Mannschaften. Oder bei so einem Sängerwettstreit, Deutschland sucht den Superstar. Da werden Leute diskriminiert, die müssen raus. Aber Diskriminierung ist auch in der Demokratie nötig, in vielen Bereichen. Zum Beispiel jemand, der eine Sehschwäche hat, der kann sich 100-mal für die Ausbildung zum Piloten bewerben, er wird nicht genommen. Er wird aussortiert. Ein Alkoholiker bekommt niemals die Chance, einen Schulbus zu fahren. Er wird aussortiert. Und ein Medizinstudent muss alle Prüfungen schaffen, wenn er Arzt werden will. Wenn er diese Prüfungen nicht schafft, wird er aussortiert, diskriminiert, diskriminare, trennen, absondern, abgrenzen, unterscheiden. Wir müssen unterscheiden, wer ist dafür geeignet und wer nicht. Auch bei einer Blutspende, da gibt es sogenannte Risikogruppen. Da wird diskriminiert, ausgesondert, nämlich Prostituierte, Drogenabhängige und Homosexuelle dürfen nicht Blut spenden in unserem Land. Weil das Risiko, dass sie HIV-infiziert sind, zu hoch ist. Es ist ganz normal, dass wir das in vielen Bereichen des Lebens machen. Und dann stellen wir uns vor diesem lebendigen Gott hin und sagen, der diskriminiert, der lässt Leute am Schluss in den Himmel nicht rein. Ja, wer sind wir denn? Im Alltag machen wir das doch auch, weil wenn es ums Leben vor allem geht. Und die größte Diskriminierung aller Diskriminierung, die steht noch vor uns, nämlich am Schluss werden alle die aussortiert, die von der Sünde infiziert sind. Und damit du nicht aussortiert wirst, bietet Jesus eine Transfusion an. Und diese Transfusion ist sein Blut. Und das heilt von dieser Infizierung Sünde. Denn in den Himmel kommt man nur ohne Sünde rein. Das ist die Liebe Gottes. Deshalb hat er seinen Jesus in unsere Welt reingeschickt. Und die Bibel sagt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es ist klug, wenn wir darüber nachdenken, wie kommen wir denn da rein. Und in jedem Gottesdienst bekennen wir das, jedenfalls die, die dahin gehen. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich frage mich manchmal, reden wir das nur oder wissen wir auch, dass das Realität ist? Und ich hoffe auch, dass wir wenigstens genügend Angst haben vor dem Gericht Gottes. Manche sagen, das ist ja ein schlechter Beraterangst. Ich sage, wieso denn? Wenn ich mit meinen Enkelkindern in Dresden spazieren gehe, dann hoffe ich, dass die genügend Angst haben, bei Rot über die Ampel zu gehen. Und wenn Sie es nicht haben, werde ich dafür sorgen, dass Sie Angst bekommen, bei Rot über die Ampel zu gehen, denn ich werde Ihnen erklären, was dann alles passieren kann. Das ist eine Angst, die aufmerksam macht. Der große Denker Karl Jaspers hat einmal gesagt, Angst muss uns bleiben, die sich umsetzt in aktive Sorge. Und so ist es auch mit dem Reich Gottes. Ich wünsche uns so sehr, dass wir wenigstens so viel Angst haben, dass wir aktiv werden, und sagen, Jesus, ich schmeiß mich mit meinem ganzen Leben dir an den Hals, weil du mich nur durch das Himmelstor reinbringen kannst und am Gericht Gottes vorbei. Zurück zu dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat. Der Reiche, der ein Leben lang anderen Hilfe verweigert hat, der schaut sich jetzt selbst nach Hilfe um und er schreit um Hilfe. Und als er aufschaut, da sieht er Lazarus bei Abraham. Und ich lese jetzt mal. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Für den Reichen ist keine Hilfe möglich, weil die Geretteten von den Verlorenen durch einen großen, unüberbrückbaren Graben getrennt sind. Er hatte zu Lebzeiten einen Graben selber gezogen zwischen sich und dem Willen Gottes. Und diesen Graben, den er zu Lebzeiten selber gezogen hat, der ist in der Ewigkeit für ihn selber unüberwindbar geworden. Der Reiche hat durch sein Leben diese unüberbrückbare Kluft selbst geschaffen und sich damit für die Hölle entschieden. Und liebe Freunde, Hölle ist, wenn Gott darüber wacht, dass wir den von uns selbst gewählten gottlosen Weg mit allen Konsequenzen gehen müssen. Das ist Hölle und da bekommen wir manchmal hier schon einen Vorgeschmack. Ein Arzt berichtete, und da wurde mir das deutlich von diesem Vorgeschmack, dass er eine Abtreibung vorgenommen hatte, das war in einer Diskussionsrunde, ein Frauenarzt, an einer jungen Frau. Und er sagte, als die Frau dann wieder zu sich kam, da konnte sie nur noch weinen und sagte immer, ich sehe nur mein Kind. Und da habe ich mir gedacht, das ist schon sowas wie dieser Vorgeschmack, wenn wir anfangen, die Gebote Gottes zu übertreten. Und ich bin so dankbar, dass Jesus das dann möglich macht, dass Menschen, die einen Mord oder eine Abtreibung hinter sich haben, wenn sie zu Jesus kommen, plötzlich wieder Frieden finden. Wir hören von Frauen, die Abtreibung hinter sich haben und das Kreuz zu Jesus gekommen sind und dann berichten, ich habe endlich wieder Ruhe, ich kann in der Nacht wieder schlafen und die Albträume sind weg. Oder wir wissen das auch von dem ganzen Bereich der Pornografie, das ja vor allem Männer betrifft, die sagen, ich kriege die Bilder aus meinem Kopf nicht mehr raus und ich verplemper so viel Zeit vor dem Computer, so viel Lebenszeit. Und wenn sie zu Jesus kommen, dann berichten sie davon, dass auch die Bilder plötzlich wieder gelöscht sind. Und sie müssen nicht mehr ständig ihre Ehefrau mit diesen Bildern im Kopf vergleichen. Jesus sagt hier, in diesem Leben entscheidest du dich, wo du die Ewigkeit verbringst. Das passiert auch heute, wenn du durch dein Leben hier einen Graben zwischen Gott und dir ziehst, zwischen seinem Willen und dem, was du tust, wenn du ihm einfach die kalte Schulter zeigst, dann wird dieser Graben für dich in der Ewigkeit unüberwindbar. Aber es gibt glücklicherweise einen, der den Graben überwunden hat, und das ist Jesus. Als der Reiche hier das kapiert, dass ihm nicht mehr geholfen werden kann, bittet er jetzt den Lazarus um einen Botendienst. Der Lazarus soll zu seinen Brüdern gehen, damit sie nicht an diesen Ort der Qualen kommen. Hier steht, da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn, den Lazarus, sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Würde das was bringen? Würde das was bringen? Würden die Menschen sich bekehren, wenn einer von den Toten käme und sie warnen würde? Stellt euch mal vor, morgen würde auf dem Marktplatz in Bremen jemand auftreten und sagen, ich bin tot gewesen und ich will euch sagen, dass es da 2 Welten gibt und ich möchte euch warnen, dass ihr nicht an den Ort der Qualen kommt. Ich meine, das würde Schlagzeilen machen in eurer Zeitung, vielleicht hier Titelseite, wenn er Glück hat, aber mehr nicht. Es wäre das Tagesthema Nummer eins, auch die Leute würden sagen, der war gar nicht tot, der war scheintot. Dann holt man vielleicht sogar noch den Totengräber, der ihn beerdigt hat. Und er sagt, jawohl, ich habe den begraben. Ja, das ist alles nur Einbildung gewesen. Du hast den anderen begraben, sagen die Leute dann. Sie lassen sich dann vieles einfallen. Andere, die sagen, es sind so die Knallharten, die sagen, es müsste einer aus der Hölle kommen, der uns die Schrecken der Hölle vor Augen malt, dann würden die Leute sich warnen lassen. Also wisst ihr, ich glaube, es bringt auch nichts. Die Leute spielen doch in unserem Land schon verrückt, wenn ein Pfarrer nur mal das von der Kanzel predigt, was wirklich über Gericht und Hölle in der Bibel steht und was Jesus gesagt hat. Und diejenigen, die davor warnen sollten, die begrenzen sich auf seid nett zueinander. Die tun es nicht. Die Bibel sagt alles, was wir wissen müssen, um gewarnt zu sein. Mehr Einzelheiten, als in der Bibel drinstehen, haben wir gar nicht nötig. Es würde überhaupt nichts bringen, wenn einer von den Toten auferstehen würde. Die Bitte wird hier jedenfalls abgewiesen. Und es wird auf die Botschaft der Bibel verwiesen. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die Bibel. Und die sollen sie hören. Das reicht. Mehr haben wir nicht nötig. Wenn wir durch diesen Vers wie durch ein Schlüsselloch diese Geschichte aufschließen, dann verstehen wir das auch richtig, was Jesus hier sagen will. Jesus sagt mit der Geschichte nicht, dass die Leute in Himmel und Hölle sich gegenseitig sehen können und unterhalten können. Er sagt auch nicht, dass die Gestorbenen auf die Erde runtergucken können, wie es man auf manchen christlichen Beerdigungen hören kann. Jesus sagt, wer mit der Ewigkeit ins Reine kommen will, der muss die Bibel lesen. Da drin steht alles, was ein Mensch wissen muss. Und er sagt, du bist einer von den 5 Brüdern. Jesus will dich sozusagen mit dieser Geschichte warnen. In der Bibel steht alles drin. Und der Mann, der hatte ja die Bibel in seinem Regal stehen. Da steht drin, Prediger 12, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören, fürchtet Gott, haltet seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Hätte er können lesen. Also nicht Wunder wie eine Totenauferweckung führen zu Umkehr, sondern die richtige Reaktion im eigenen Leben auf die Botschaft der Bibel. Und wer auf die Bibel hört und damit Gott gehorcht, gehört zu Gott, der ist gerettet, weil er zu Jesus gelaufen ist. Wer dem Wort Gottes nicht glaubt, der glaubt auch nicht, wenn einer von den Toten aufersteht und dann predigt. Ich saß mal, es war ein großes Vorrecht, in Frankfurt am Flughafen im Cockpit einer Boeing 747. Und da wurde mir so erklärt, das meiste habe ich gar nicht begriffen, wie das so geht. Und dann wurde mir auch erklärt, wie ein Pilot bei Nebel diese Maschine sicher landet. Er muss sich nämlich sehr auf seine Instrumente verlassen, um das Flugzeug sauber auf die Landebahn zu bringen. Und da habe ich gedacht, so muss ein Mensch sich auch auf die Botschaft der Bibel in seinem Leben verlassen und achten, dass er am Ziel in der Ewigkeit landet. Und außerdem ist der die Geschichte erzählt hat, nämlich Jesus von den Toten auferstanden. Er ist ja aus der Ewigkeit gekommen und nach seiner Auferstehung wieder in der Ewigkeit gelandet. Jesus hat den tiefen Graben zwischen dir und Gott überbrückt und nun liegt es an dir, ob du sagst, ich nehme das Angebot an. Jesus warnt also nicht nur vor dem ewigen Tod, sondern er hat den Weg zum ewigen Leben auch noch frei gemacht. Er sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wisst ihr, das ist immer mein Gebet, nicht erst während ich hier predige, sondern schon früh am Morgen, dass bei dieser Veranstaltung heute Abend die Engel im Himmel eine Party feiern können und man sich in der Hölle ordentlich ärgert. Und weißt du, wann das passiert? Wenn ein Mensch sagt, jawohl, ich will zu Jesus gehören. Ich will mein Leben ihm anvertrauen. Er ist die Nummer eins in meinem Leben. Ich will nicht vor die Hunde gehen. Ich will mein Leben nicht in den Sand oder gegen die Wand setzen oder was wir alles so für Sprüche drauf haben. Und deshalb bitte ich dich heute Abend eindringlich, weil es um dein Leben geht, gib's Jesus. Er ist derjenige, der uns in diesem Leben zurechtbringt und immer wieder zurechthilft. Und ist derjenige, der diese Kluft, die wir selber gezogen haben, und wir sagen ja Sünde dazu als Fachbegriff zu dieser Kluft, die er überbrückt. Er hat sein Blut dafür vergossen, dass du und ich, dass wir ohne Sünde ins ewige Leben reinkommen. Und wo gibt es das sonst auf dieser Welt? Das ist konkurrenzlos, was Jesus zu bieten hat. Und wenn du das möchtest, dann sag's ihm. Es gibt hier auch Frauen und Männer, die dieses Namensschild tragen. Die kannst du ansprechen. Die sind bereit, mit dir zu beten. Die sind da bereit, auch so ein Heft zu geben, wo das Gebet drin ist, wo du, wenn du sagst, ich will das alleine im Gebet machen, aber gib dich hinterher wirklich zu erkennen. Sag einem Christen, du, dem du vertraust, ich möchte jetzt mit dir mal drüber reden. Ich habe Jesus mein Leben gegeben. Wie geht's denn weiter? Und manchmal geht es dann, dass man anfängt, die Bibel zu lesen und da fallen einem plötzlich so bestimmte Dinge im Leben ein. Wir sagen Sünde dazu, wo man sagt, das muss ich jetzt mal in die Seelsorge bringen, muss ich mal aussprechen. Wir sagen Beichte dazu, gibt es nicht nur in der römisch-katholischen Kirche, dass ich diese Last mal ablege und mit einem anderen Christen gemeinsam unters Kreuz bringe. Dazu sind diese Mitarbeiter auch da. Auch wenn ein Christ heute da ist in einer bestimmten Not und sagt, ich möchte mal für mich beten lassen, da haben die auch ein Ohr offen und sie haben Zeit dafür. Aber wichtig ist besonders für diejenigen, die noch nicht zu Jesus gehören, ihr Leben ihm nicht anvertraut haben, dass sie sagen, Jesus, jetzt geht's los, hier hast du's. Dann sind wir bereit, mit dir da zu beten. Ich werde mich dann auch in der Nähe am Schluss der Veranstaltung, in der Nähe des Kreuzes noch eine Weile aufhalten. Da kannst du mich auch gern ansprechen. Und die stärkste Möglichkeit ist die, dass du jetzt beim nächsten Lied, was wir gleich singen werden, Jesus, zu dir kann ich kommen, wie ich bin, von deinem Platz aufstehst und wir uns hier vorne am Kreuz treffen. Und ich biete dir dann dort ein Gebet an, das du zu deinem eigenen Gebet machst. Ich spreche es Satz für Satz vor und du sprichst es Satz für Satz laut nach. Da wissen alle gleich, dieser Mensch, der bekennt sich jetzt zu Jesus, er gibt Jesus sein Leben. Und dieses Bekennen, da hat der Jesus großen Wert drauf gelegt. Er hat einmal sinngemäß gesagt, wer sich in der Welt zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das heißt, den kenne ich dann auch, wenn er am Himmelstor steht. Den erkenne ich auf jeden Fall wieder. Ich möchte euch gern, bevor ich jetzt hier zum Kreuz nach vorn gehe, einen kleinen Text von Martin Luther lesen, der für mich ein großer Trost ist und wo ich dir wünsche, dass es für dich auch so ist. Er hat ihn überschrieben mit meiner Hoffnung. Und er schreibt, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi. Dann spricht Christus zum Vater. Dieses Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was willst, ich starb auch für ihn, lass ihn durchschlupfen. Und wenn das bei dir nicht so ist, dann häng dich heute an Jesus Christus und komm zum Kreuz.